Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich habe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuys gemixt. Gesendet wurde auf Audio-CD.at von Woche 23, 2023 bis Woche 52, 2023 und ja, wir haben jetzt die Schlussfolge zu Silvester und damit ist die Regel, dass wir immer an jeden Montag, Thank God It's Monday, um 18 Uhr gesendet haben, auch ein bisschen gebrochen. Es waren 29 Folgen à 30 Minuten und die Schlussfolge dieser bisschen Extended Version und hat auch explizit Lyrics. Zu Gast habe ich hier den Wolfgang Matejka von Matejka und Partner Wiener Privatbank und Gunter Täuber, Raiffeisen Research. Und wir sprechen da ziemlich durcheinander und launig über 30 Takeaways aus 2023. Eingeladen war auch die Geldmeisterin, eine Art Podcast-Vorbild von mir, die Julia Kistner, ein Early Bird in Österreich, die das sensationell macht. Sie musste dann absagen und da spiele ich dann was von ihr persönlich ein und dann geht's gleich direkt weiter mit Wolfgang und Gunter. Ganz am Ende, nach Ende des Abspanns, kommt noch eine additional Info, die aller last minute reingekommen ist und also nach dem Abspann noch kurz weiterhören bitte. Aber jetzt kommt mal die Julia.
Also danke, lieber Christian, für die Einladung. So gerne wäre ich in deiner großen Showdown-Runde zu 30x30 Finanzwissen pur in so hochkarätiger Runde live mit dabei gewesen. Leider musste ich dir ja aus familiären Gründen kurzfristig absagen. Beim nächsten Mal, lieber Christian, bin ich sehr gerne dabei. Alles Gute für das neue Jahr 2024 wünschen dir und deinen Hörerinnen der Finanzpodcast Geldmeisterin und Podcast-Host Julia Kistner.
Also, dann begrüße ich mal den Wolfgang Matejka und den Gunter Täuber bei mir im Studio. Danke, Männer, dass ihr gekommen seid.
Sehr gerne.
So knapp, so kurzfristig auf jeden Fall. Und ich freue mich auf eine Kaffee-Plausch-Stunde oder irgendwas bei Red Bull.
Ja. Danke, Christian.
Ja, Leute, sprechen wir über den österreichischen Kapitalmarkt 2023. Probieren wir ein bisschen Schulnoten zu vergeben, muss nicht zwingend 1 bis 5 sein. Aber fangen wir mal an, Wolfgang, du bist ewig dabei. Wie reißt du das 2023er ein und wem würdest du eine 1 geben vielleicht?
Also generell kann ich sagen, dass für mich sind Schulnoten immer sehr schwer, schon lange her. Aber 2023 in Summe gesehen war doch ein Jahr, das mit schwachen Vorzeichen begonnen hat, sich dazwischen eigentlich 3-4 Mal auch wirklich so quasi an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hat, aber am Ende wirklich gut gelaufen ist, obwohl es dazwischen ein paar Disruptionen innerhalb des Marktes gegeben hat, die man wahrscheinlich 2024 noch einmal diskutieren muss.
Wir sprechen über die Wiener Börse konkret. Mhm. Und Gunter, wie hast du das gesehen?
Also bei mir ist die Schulzeit noch nicht ganz so lang her, war auch nicht immer ganz einfach.
Bist du oft durchgeflogen oder was?
Ja, genau. Nein, ich habe schon ein, zwei Ehrenrunden gedreht, gehört dazu. Na, von der Schulnote würde ich den ATX vielleicht bei einer mittelmäßigen 2 bis 3 sehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt bei 8-9% Kurs plus, kommen wir jetzt raus heuer. Ja. Wir waren aber eigentlich noch im Minus im Herbst. Ja. Wir haben eigentlich jetzt nur von der Jahresendrallye profitiert. Der europäische Gesamtmarkt war schon mit 15-19% unterwegs. USA natürlich 20-50%. Also insofern mittelmäßig, auch wenn wir uns natürlich freuen, dass wir zumindest positiv abgeschlossen haben. Und insofern ja vielleicht 2 bis 3 für den Gesamtmarkt. Einzeltitel können wir uns vielleicht natürlich auch noch ein bisschen drüber unterhalten.
Werden wir dann noch machen. Ich würde für den Markt selbst eine 2 vergeben.
Okay.
Ja, weil das war schon nicht schlecht, Bottomline, und vielleicht im Betragen eine 1, weil wir wieder viel zu brav waren, niemandem gesagt haben, wie gut wir sind, immer nur irgendwas getan haben in der Kapitalmarktpolitik, okay, aber nie auf die Performance und die Stärke vom eigenen Markt hingewiesen haben. Und was mich halt am meisten stört, dass da viel zu wenige Leute in diese Schule gehen, die Wiener Börse heißt,
so ist das, ja,
sondern irgendwie international nur denken und die, ja, Wiener Börse geht langsam aber sicher den Bach runter. Wenn ich mal anschaue, Gunter, du bist aus dem Raiffeisen Team, die Raiffeisen Zentralbank, die hat einmal 18 Milliarden Euro Jahresvolumen gehandelt an der Wiener Börse. Das schaffen momentan die drei größten internationalen Häuser, Goldman, JP Morgan und Morgan Stanley,
kumuliert. Ja. Ja. Also wir sind Baby geworden irgendwie und insofern sind wir viel zu brav und müssen viel lauter werden, meiner Meinung nach. Ja, aber Wolfgang, ich mache mal mit dir weiter und dann stürzt sich die Reihenfolge irgendwann. Gehen wir mal auf Einzeltitel, Ebene Wiener Börse.
Ja. Interessant war natürlich die Outperformance einer Immofinanz beispielsweise, die sich jetzt komplett divergent zum Sector Approach verhalten hat. Der wiederum war wieder getrieben von Pauschalurteilen der Allocator international, wo eigentlich jede Immobilienaktie sofort verkauft wurde im Rahmen der Zinsbefürchtungen und innerhalb des Sektors überhaupt nicht darauf geachtet wurde, welches Geschäftsmodell dahinterliegend ist und welche Chancen das liegt. Wenn ich mir heutzutage ansehe, was jetzt an Mietpreisentwicklung etc. da ist, war es eigentlich ein sträflicher fahrlässig eigentlich solche Aktien, die davon profitieren, in Wirklichkeit genauso pauschal zu verkaufen. Okay, man hat es irgendwann im Mitte bis Ende des Jahres, im Herbst des Jahres erkannt, dass das vielleicht eine Chance war und hat dann Performances daraus ableiten können. Für mich war aber trotzdem die lineare Entwicklung einer Immofinanz wirklich überraschend.
Mit Hilfe von Petrus auch irgendwie, ne? Das muss man fast schon ja, ohne blasphemisch zu sein biblisch sehen. Irgendwie.
Ja, Petrus, muss ich gratulieren, aber die Performance von Petrus wirklich, jetzt mache ich keine Fremdwerbung, sondern ich sehe das als Mitbewerber wirklich beeindruckend.
Und er hat, er hat die Wette über Monate gezogen, muss man sagen, und hat sie durchgezogen und das gebührt ihm irgendwie Respekt, weil die Aktie hast um 23 irgendwas zurückgeben können und dann um 12 wieder kaufen, jetzt ist wieder bei 21, also das ist schon fein für den Return-interessierten Privatanleger.
Ja, das ist schon impressive. Interessant ist, dass man hinter dem normalen Kassageschäft immer wieder erkennen konnte, dass der ein oder andere Titel durch sehr starkes Derivategeschäft in dem Zusammenhang nämlich auch getragen oder zumindest begleitet wurde.
Welche waren das?
Immofinanz beispielsweise.
Das war ja typische Wienerberger auch.
Ja, ganz genau. Das sind Geschäfte, die nur dann funktionieren, wenn du wirklich einen großen Teil deiner Arbeit auf die Execution dieser Trades gemeinsam mit einem großen Prime Broker exekutieren kannst. Das wird wahrscheinlich in den österreichischen, Brokerlandschaften nicht so einfach zu machen sein, weil die einfach ihre internen Regeln halt ganz anders darstellen. Für mich ein Minus des laufenden Jahres war auch die Liquiditätsentwicklung an der Optionenbörse, die jetzt nicht nur die Ötop an sich ist, sondern
an der Eurex ist ja Eurex. Gar nichts mehr Open Interest.
Das
haben wir uns angeschaut zum Dezember verfallen.
Und ich selbst habe das sehr oft gemacht, um wirklich eine Art Verlängerung im Portfolio zu erzeugen, indem ich einfach die Calls gekauft habe, die dann ein paar Monate, 6 Monate de facto in Zukunft liegen. Und selbst dann, wenn du recht hast, du bekommst ab 2 Monate Restlauf, bekommst du de facto nicht mal mehr den inneren Wert. Das heißt, du musst permanent beziehen, das Optionsmodell hier als Ersatz einer Aktieninvestition zu betrachten oder als Tragfähig. Ja. Ist meines Erachtens nach reformbedürftig.
Ich übergebe mal an den Gunther. Was hat dich positiv überrascht?
Naja, genauso Immofinanz, auch CR Immo eigentlich mit einer guten Performance. Und natürlich als Analyst freut einen das, weil wir beide Firmen auch als sehr solide aufgestellt sehen in einer schwierigen Branche, auch auf der Finanzierungs- und Refinanzierungsseite, abseits natürlich anderer auch genannter Themen. Ja. Und dass das natürlich am Kapitalmarkt sein Gewicht findet, ist natürlich aus Analystensicht gut. Ansonsten natürlich auch sehr wichtig für den ATX und unseres Erachtens auch fundamental gedeckt, dass natürlich der Bereich Finanzen sich wieder positiv entwickelt hat. Erste RBI natürlich dann vor allem durch ein anderes Thema auch noch gut im Plus, auf Vienna Insurance Group. Und natürlich auch im Kerngeschäft der europäischen Banken sehen wir positive Entwicklungen, gerade natürlich in den Geschäftsfeldern, die die österreichischen Financials abdecken, weil in Zentralosteuropa natürlich auf der Zinsmargenseite sozusagen die Situation noch deutlich besser ist. Und wir haben ja im Schluss, würde ich sagen, jetzt knapp plus 20% year-to-date bei den Financials gesehen, was natürlich für den Wiener Kapitalmarkt auch sehr wichtig ist, dass das Thema Financials in Europa und gerade natürlich das Exposure, das auch die österreichischen Financials haben, wieder positiv gesehen wird.
Mich hat auch gefreut.
Eine der positivsten Überraschungen für mich natürlich, ich bin natürlich auch schon lange in gewissen Diskussionen mit involviert, und natürlich auch angesprochen worden, indirekt auf viele Dinge, war natürlich die RBI-Strabag-Transaktion, die angekündigt wurde. sicher noch mit gewissen Exekutionsrisiken verbunden ist. Aber für mich wäre es eine sinnvolle, ich würde mal sagen, Lösung oder Teillösung für die Russland-Themen, für alle Beteiligten. Bei der Strabag natürlich könnte mittelfristig der Liquiditätsabschlag von der Aktie wieder weggehen, deutlich besser bewertet werden. Für die RBI ist es natürlich auch eine wichtige Transaktion. Und insofern, ja, das war eine der positivsten Jahresendüberraschungen, muss ich sagen. Auch wenn sie vielleicht nicht komplett überraschend gekommen ist, weil ihr hausintern natürlich schon sehr lange an allen Optionen gearbeitet wurde.
Aber der Kapitalmarkt war überrascht. Also die Spontanreaktion mit plus 10% im Schnitt bei beiden war natürlich nicht so ohne.
Wolfgang, also das ist wahrscheinlich eine Short-Entdeckung gewesen. Ich selbst persönlich halte es trotzdem für, wie man so schön sagt, mit einem Geschmäckle drinnen. Weil das aus der Transaktion in der Struktur kein Übernahmeangebot sich ableiten lässt, ist meines Erachtens nach ziemlich irritierend. Das müsste man machen, weil wenn ich jetzt die RBI auf der einen Seite habe, die Raiffeisen Landesbank Wien Niederösterreich auf der anderen Seite, den Chef der RLB Landesbank Wien Niederösterreich im Aufsichtsratschef der RBI sitzen habe und dann plötzlich jetzt sage, nein, das sind komplett getrennte Interessen. Also da gibt es so viele Firmen in Österreich und auch in Deutschland oder in Europa, egal, die in der Struktur sofort eine Art Verbindung untereinander linear abgeleitet bekommen und ein Übernahmeangebot über 30% machen hätten müssen. Dass die RBI das nicht machen muss, halte ich für falsch. Ja. Eindeutig falsch, weil es ein Signal stellt, dass der Markt sich seine Regeln selbst machen kann mit irgendeinem
Kaufgutachten. Aber das hat die RBI selbst nicht zu entscheiden, oder?
Ob sie da gibt es sicher Gutachten im Hintergrund und ich kenne die Übernahmekommission durchaus auch aus persönlichen Gesprächen und ich halte dich die jetzt da nicht für einen, I'm sorry, dass ich da jetzt provoziere, aber so unbeeinflussbar sind mir die nicht zu sein, so hart gegossen. Es wird sehr viel interpretiert. Und wenn ich in ein, zwei anderen Firmen dann denke und eine Situation dort habe, die vielleicht noch mehr getrennt voneinander agieren und trotzdem nicht in der Lage sind, ein Investment getrennt zu vollziehen, weil sonst immer die Drohung eines verpflichtenden Übernahmeangebotes herrscht, da wird schon mit zweierlei Maß gemessen und das halte ich für entbehrlich. Also das hätte man sich ersparen können und dann wäre wahrscheinlich die Performance noch besser gewesen.
Okay,
gut, bitte. Darf ich fragen, was dich daran so stört, dass es das Übernahmeangebot nicht gegeben hat, abseits natürlich der Thematik, dass diese Transaktion in einem sehr besonderen Kontext stattfindet? Aber
natürlich, aber weil es eine Art Machtverschiebung und Interessenverschiebung erzeugt, die jetzt über 30% bei einer Position, bei einem Aktionärsgruppe belässt. Und damit hast du automatisch das Gesetz. Und das Gesetz sagt plus 30%, du musst ein Übernahmeangebot machen. Und ob man das jetzt bei 53 macht oder, I don't know, bei 60 oder wo der innere Wert wo auch immer sein mag, das muss demjenigen, der diese Transaktion macht, auch bewusst sein. Und ja, okay, das Hemd ist näher als der Rock von mir aus, dann sagt man, okay, cool, jetzt hole ich mal die Strabag ins Reich und indirekt die Dividende von Russland zurück. Aber die Konsequenz daraus ist zumindest, dass man die Regeln spielt.
Ja, verstehe ich.
Die gehören dazu.
Für die Strabag ist ja unter Umständen auch ein ATX-Case wieder mit dem Volumen, das jetzt reingekommen ist. Vielleicht kommt das Material wieder zurück in den Markt und wir haben mehr Streubesitz drinnen. Also schauen wir mal, das ist natürlich Diskurs, also eher auch immer eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Ich selbst habe es sehr, sehr, sehr positiv gewertet, weil ich da natürlich immer auf den Return auch schaue. Wir sind eh nicht so verwöhnt natürlich an der Wiener Börse. Deswegen auch immer Finanz, ich knall euch noch ein Unternehmen hin, EVN. Die waren ja Total Return Immofinanz-like fast, wenn man die Dividende einbezieht. Haben die jetzt quasi das aufgeholt, was man immer vorgeworfen hat? Man hinkt hinter dem Verbund nach? Weil der Verbund hat ja aus anderen Gründen eigentlich wenig Performance gezeigt heuer.
Ja, also für meine Begriffe ist die EVN wirklich gut gelaufen, ist ein gutes Unternehmen, ist allerdings kein Unternehmen, das sich jetzt im Hintergrund von seinen alten Vorwürfen befreit hat, nämlich ein sehr stark politisch und großaktionärsorientiertes Unternehmen zu sein. Für mich ist die EVN immer schon der Dealer von Niederösterreich gewesen, weil Strom, Wasser, Gas, Mist, Wärme, kriegst alles über die EVN, ist genial. Auch das Thema ESG hat die EVN für sich zumindest sehr stark positioniert, das ist gut, weil es auch gar nicht anders möglich gewesen ist. Dürrenrohr zuzusperren war auch ein ökonomischer Grund. Und dass man das mit ESG verbunden hat, war in Wirklichkeit eine Marktchance. Von meiner Seite her ist die EVN auch durch den Einfluss des einen oder anderen, durch erkennbaren lauteren Aktionärs, durchaus auf einem sehr guten Weg und wird allerdings seinen politischen Kern nie loswerden, so dass es für den finalen Aktionär, Stichwort Shareholder Value, nie wirklich das Dreamland sein wird können. Aber die Aufholung der Unterbewertung, die war erkennbar. Jetzt ist es meines Erachtens nach aber in Relation zu den Nachteilen, die aus politischer Sicht kommen, eine Überbewertung geworden.
Also ich sehe das ähnlich. Mittlerweile haben wir eine faire Bewertung aus Analysesicht erreicht. Die Mittelfristperspektiven sind in Schlagweite, teilweise auch übertroffen, aber von hier aus wird es natürlich schwierig, sozusagen diese Performance nochmal zu zeigen. Und ich glaube, sonst wurde alles gesagt, was das Unternehmen sozusagen an Rahmen- und Umfeldbedingungen hat, die sich unseres Erachtens auch nicht verändern werden. Und insofern, ja, die Mittelfristziele sind in Reichweite. Der Kapitalmarkt hat das gepreist, aber von hier aus wird es schwierig, sozusagen nochmal in die Richtung zu gehen, wie wir es heuer gesehen haben.
Ja, ich schließe mich da auch definitiv an. Okay. Und ich glaube auch wieder ein bisschen mehr an den Verbund jetzt für die nächste Zeit. Aber Glaskugel soll nicht zu sehr da irgendwie jetzt.
Der Verbund hat ein Riesenasset. Und das Riesenasset ist. Nein, nicht nur das Wasser. Das ist das Hidden Asset. Ja, ja. Nein, das ist das Treasury. Ja. Müsst ihr mal, also wenn ihr Gelegenheit habt, geht's mal ins Treasury vom Verbund rein.
Gehen wir dann nachher hin?
Das ist, da dürfen wir nicht so wirklich so quasi hinein. Ja, genau. Das ist, Mathematik kombiniert mit höchster Physik, das ist irre. Also da muss man schon sagen, Chapeau, Hut ab. Da haben wir mitten im Herzen von Wien eine hochtechnologisierte Firma. Du musst dir vorstellen.
Meinst du den Stromhandel oder den Handel als Unternehmen?
Nicht die Bonds.
Ich wollte nur Stromhandel präzisieren. Ich war dort, ich habe ein Kraftwerk abtrennt.
Wirklich?
Ja.
Sehr gut.
Im Hochsommer,
Aber jetzt überlege einmal, was notwendig ist, wenn du sagst, Hamburg kauft jetzt 6 Gigawatt von uns.
Oder sprengt den Elbtower.
Genau. Einen Strom zu handeln bedeutet ja, dass du den physikalischen Weg, den der Strom gehen muss, wenn er von welchem Kraftwerk auch immer ins Netz gespeist wird, mit sämtlichen anderen Partnern abgleichst. Du bist ja nicht der Einzige in dem Netz. Du schickst ja nicht einen Strom nach Hamburg, sondern du überlädst das Netz und Hamburg nimmt sich's raus und balanciert das Netz wieder aus. Und genau das, was notwendig ist hier im Wissen dessen, wer schon alle drinnen ist oder rein oder rausnimmt, das ist ganz, ganz hohe analoge Physik.
Gunther, was war negativ aus deiner Sicht auf Einzeltitelbasis oder nicht negativ, was hat dich vielleicht ein bisschen enttäuscht?
Naja, wir müssen natürlich sehen, wie immer, ein gutes Kapitalmarktjahr in Summe, aber Stand heute sind auch immerhin 6 ATX-Titel im Minus, 14 im Plus vom ATX20. Große Enttäuschung natürlich irgendwo, teilweise mit und selbstverschuldet AT&S. Wir müssen natürlich sagen, für uns ein solider Zukunftswert. Wir hatten das auch im anderen Kontext besprochen, gerade Chancen auch im KI-Bereich. Aber natürlich mit minus 16-17% aktuelle Performance im Minus. Kapitalerhöhung war, glaube ich, etwas schwierig, wie das announced wurde, die Umfeldbedingungen. Und das war natürlich eine der großen Enttäuschungen. Und ein bisschen auch enttäuschend aus Analyse-Sicht, aber der Markt hat hier derzeit einen eher nüchternen Blick, ist auch die Antritz, die zwar leicht im Plus ist, ich glaube mit Stand heute 2-4% im Plus, aber wir sehen das Unternehmen an sich solide aufgestellt, aber auch etwas enttäuschend, dass der Kapitalmarkt hier im Moment einen sehr vorsichtigen Blick hat.
Ja, also für mich enttäuschend war eigentlich strukturell, dass es eigentlich ab dem Frühsommer eine Spaltung zwischen den, sage ich mal, Small Caps, das ist auch ein europäisches oder globales Momentum gewesen, und den Large Caps, den indexnahen Titeln gegeben hat. Vor allem der Zug in Richtung ETF hat diese Bewegung noch mehr vertieft und sich damit eigentlich auch fundamentale Divergenzen geschaffen. Das ist jetzt nicht unbedingt in Österreich so direkt sichtbar, weil etliche mittelgroße Unternehmen eigentlich immer Finanz und EVN auch sehr gut performt haben und nicht die Top-Indexwerte grundsätzlich sind. Stichwort OMV hat ja auch lang gebraucht. Aber dieses Momentum hat man mehr und mehr bei den kleineren Werten gesehen. Das hat mich meines Erachtens nach am stärksten enttäuscht, weil da der fundamentale Ansatz nicht gezogen hat. AT&S ist okay, das ist vielleicht vom Zeitpunkt her mit der Underperformance begründbar, aber allerdings die Chance lebt nach wie vor gewaltig. Von der anderen Seite her ist natürlich klar, dass man sich in einer Lenzing und Semperit eigentlich ganz andere Welten vorgestellt hat am Jahresbeginn und die Not der Refinanzierung, insbesondere die Lenzing, in eine Situation gebracht hat, ähnlich AT&S vielleicht, aber nicht so schlimm, die jetzt mit dem zyklischen Downturn in China und auch im Grundgeschäft sich zu einer ziemlich massiven Krise ausgewachsen hat mittlerweile. Ich möchte jetzt niemanden schlecht reden, aber das ist schwierige Materie geworden. Und die ursprüngliche Ankündigung der Kapitalerhöhung war begleitet damit, das wird eigentlich der letzte sein und jetzt marschieren wir durch und Cashflow positiv und tralala. Das hört man nicht mehr. Und das, glaube ich, setzt voraus, dass man noch einmal ernsthaft über das Thema reden wird müssen. Bei dem, so gesehen, enttäuschend, na klar, aber das hat jetzt grundsätzlich mit der Firma nichts zu tun. Das ist das Rahmengebilde, das Ökonomische, das hier zugeschlagen hat.
Das früher Schöne war jetzt Kapitalerhöhung, wo man neue Story, frisches genau. Kapital, ja. Fast manchmal ein Public Offering irgendwie, right. Ein SPO neu, ist jetzt echte Bedrohung ja. geworden und Lenzing ist für mich da wirklich der Worst Case und ich sage das ja. jetzt zum letzten Mal, nur mhm. untertroffen von oder im Negativen übertroffen von AMSO, sondern aber die sind halt nicht an der Wiener Börse, mhm. die haben, glaube ich, noch mehr begeistert.
Also das würde ich als Enttäuschung des Jahres,
wenn wir es dazu rechnen.
Nein, nämlich, weil die hatten ursprünglich 225 Millionen neue Aktien angedeutet und es waren 774 waren es dann. Also das hat den Markt schon richtig ja. die Füße weggezogen und sowas macht man nur in höchster Not, Verzweiflung etc. oder wenn die Banken so dominant sind und das ist die Parallele zur Lenzing, glaube ich, weil die Banken eben so dominant sind, ist so eine Maßnahme für die Firmen eigentlich die Ultima Ratio dann erzwungenermaßen. Weil auch bei der Lenzing war sicherlich davor das Gespräch mit den Hausbanken über eine direkte Refinanzierung da. Das könnte man dem Finanzminister gleich ins Kopfpolster legen, der den Bankenapparillo genau. so gerne schützt oder alle anderen seiner 100 Vorgänger. Aber die Banken, wenn sie dann irgendwo gefährdet sind, dann sorgen sie selbst dafür, dass genau dieses Unternehmen an die Börse gehen muss, weil die Börse der Land of Last Resort ist. Also das muss man schon erkennen und das sollte man irgendwie auch einmal aufarbeiten.
Ja, und die AMS Osram hat ja Fremdkapital vor Eigenkapital gebracht, wo man sich überhaupt am Kopf greift, dass man eigentlich zu ganz anderen Konditionen mit mehr Eigenkapital Fremdkapital auch bringen könnte. Aber dafür sind halt andere alte große Aktionäre in beiden Fällen zu Stücken gekommen, sagen wir mal so.
Obwohl einer ausgestiegen ist, Leitner ist ausgestiegen.
Ja. Leitner, das war ja damals für viele Leute der Grund mit seiner gewaltigen Story bei der Andritz natürlich, dass er da so groß reingegangen ist. Aber das gehört an der Börse dazu, dass die Leute auch wieder aussteigen. ich glaube, wir sind damit jetzt mal mit den Einzelaktien durch. Ich bin noch auf der Suche nach einer Persönlichkeit, ob jetzt eine Person oder eine juristische Person. Habt ihr irgendeine? Es soll nicht der Trendmanager des Jahres werden. Viel Glück dem Oliver Holle für die Zukunft.
Kein Wort, er braucht jedes Glück.
Genau.
Also ich glaube, Persönlichkeit, also würde ich graben wollen, gibt es natürlich einige. Ich glaube, der Herr Stern hat von der OMV einiges über seine Rolle gelernt in den letzten Monaten, insbesondere wie er sich gegenüber ADNOC und Co. und auch dem Wandel in der gesamten Industrie, und da meine ich jetzt nicht nur die fossilen, sondern auch die begleitenden Industrien im Bereich Chemie und Co. Darstellt. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, der hat diesbezüglich auch viele Matches intern in Österreich mit der Politik, Stichwort ÖBAG und Co., zu kämpfen. Und die Interessenslage, die er vertritt, halte ich jetzt für sehr ambivalent. Und so gesehen ist eine ziemlich gute Aufgabe. Und ich glaube nicht, dass er einer ist, der sich jetzt hinter seinen Funktionen versteckt, sondern immer eine Art offenes und auch durchaus mit Handreichung verbundenes Ohr liefert. Die anderen Charaktere, die man an der Börse haben, die sind eh bekannt, die sind eh schon hochgeadelt, ob das der Heimo Scheuche ist oder ob das andere.
Für den freut es mich, dass die Aktie wieder so gestiegen ist. Was der für Mitarbeiterprogramme macht, der auch klug mit den Kapitalmarktinstrumenten spielt, den Derivaten und so weiter.
Chapeau, alles gut. Ich habe nur irgendwie Angst, dass es irgendwo einen Moment gibt, wo man versucht, die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt in Verbindung mit dem Unternehmen oder der Gewichtung der Auswirkung dieser kommunizierten Aktivitäten zu sehen. Und ob das jetzt beispielsweise die OMV ist, die jetzt auf Plastikflaschen einschmelzen und grün und tralala kommuniziert, oder ob das ein digitaler Zwilling in der Wienerberger ist, der in Wirklichkeit industriell de facto nichts Zauberndes mehr ist. Das ist State of the Art heutzutage. Ihn dafür jetzt zu belohnen, halte ich für übertrieben. Es zu kommunizieren, halte ich für wertvoll.
Ich bin der Performance-Guy. Ja, und wenn jemand sich hinstellt in den Interviews, immer wieder sagt, wie schlecht es eigentlich ausschaut vom Umfeld und was alles gemacht werden muss, wie groß das Minus ist, das aber trotzdem so gut in die Zukunft projiziert, dann gefällt mir das. Ja. Und auch gewisse Cojones, sage ich jetzt mal nicht in unserer Sprache, unterstellt das auch unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, glaube ich, braucht die Wiener Börse, der auch für den heimischen Kapitalmarkt
tickt
und den Streubesitzer.
Aber da muss ich sagen, da ist durchaus eine Divergenz.
Ja.
Zwischen Wienerberger und der Börse erkennbar.
Durchaus. Ich schon.
Ja, ja. Naja, eine Person würde ich vielleicht nicht direkt in den Vordergrund rücken, aber ich habe schon eine Institution im Auge, und wir haben vorher natürlich auch aus der Unternehmensseite gehört, schwieriges Finanzierungsumfeld, Vorbereitung auf schwieriges Finanzierungs-, Refinanzierungsumfeld ist sinnvoll. Und damit wären wir vielleicht auch ein bisschen beim Anleihethema. Und ich weiß, Christian, du bist natürlich auch gerne ein Zocker in gewissen Instrumenten, die nicht uninteressant sind, die damit zu tun haben. Ja, genau, ja, dass die Öpfer natürlich es wirklich sehr bravourös geschafft hat, die durchschnittliche Laufzeitenverlängerung auf jetzt über 11 Jahre hinzubekommen in den letzten Jahren, sich als Nischenemittent in Europa für diese langjährigen Anleihen etabliert hat, die natürlich ein super Zins- und Durationsinstrument sind, und vielleicht auch Zuckerinstrument, auch für Privatanleger. Und man möchte jetzt ja auch den Bundesschatz wieder beleben.
Das wo dauert man viel zu lang.
Wobei ich sage, ja, es ist zumindest ein gewisses Kapitalmarktentwicklungsinstrument. Man kann vielleicht neue Anleger mit defensiven Produkten an den Kapitalmarkt bringen. Und damit kann dann auch mittelfristig der Kapitalmarkt in Summe auch auf der Aktienseite profitieren. Wir sehen das natürlich derzeit auch bei vielen Kunden, die wir natürlich im Raiffeisensektor haben, die zum ersten Mal ein Wertpapier kaufen, was derzeit meistens eine Anleihe ist, aber zumindest dazu mal ein Wertpapierdepot brauchen. Und hier sehe ich natürlich viele Chancen. Und natürlich, ich glaube, die Öpfer hat da auch einen guten Job gemacht, und wir sollten damit auch dieses Segment nicht ganz außen vor lassen, was natürlich auch zur Kapitalmarktentwicklungsperspektive sehr wichtig ist.
Definitiv. Da mache ich jetzt einen Applaus für die Öpfer auch und gratuliere zu 30 Jahren natürlich. Ach so, okay. Die haben jetzt unlängst gefeiert, 30 Jahre, und wie gesagt, tolle Performance. Die 100-jährige funktioniert, ist ein weltweiter Marketing-Gag, die kommen überall in die Medien, international, CNN wird über die Austrians 100. Ja, es ist cool, die ganze Geschichte.
So was bräuchte man für die Wiener Börse jetzt auch noch.
Genau. Ja, klar, Und was ich ein bisschen negativ sehen muss, du hast erwähnt, die Bundesschätze. Warum dauert das bitte so lange?
Ja, vor allem, weil die Banken ja diesbezüglich sich so lange mit den Nullzinsen bitten haben lassen, bis sie endlich die Taggeld oder die Giralverzinsung erhöht. Heute gibt es immer noch etliche Banken, die 0,01% Zinsung zahlen. Da wäre der Bundesschatz natürlich eine exzellente Fluchtmöglichkeit. Ja.
Ich möchte auch eine juristische Person einwerfen, die ÖBAG nämlich. Die kommt ja von ganz unten eigentlich vom Image her, mit Chat-Protokollen und überhaupt und Untersuchungsausschüssen. aber ich glaube schon, die Transaktion Telekom Euro Telesites mit tatkräftiger Unterstützung der Shareholder-Value interessierten Amerika Mobil natürlich. Ja. Das war schon ein Zeichen, dass ein bisschen mehr geht. Auch die Gespräche mit der OMV, du hast Stern erwähnt, Wolfgang. Ja. Da kann schon was gehen, auch ad hoc meiner Meinung nach. Und ich denke, AT&S, das war ja auch der Punkt, da muss man Christoph Boschan gratulieren, wo er dann gemeint hat in einem Podcast auch, die Ankündigung der potenziellen ÖBAG-Beteiligung hat die Aktie nach unten gesagt, na, das war schon die Kapitalerhöhung. Ankündigung und nicht die ÖBAG, Also ich möchte denen jetzt und hier Kredit geben, einfach nur.
Ja? Das will ich gerne relativieren.
Einfach nur Kredit für die Zukunft
geben. Ich glaube, Telekom Austria war Reaktion auf ein sehr drängendes Momentum von America Mobil. Du darfst nicht vergessen, der Vertrag mit America Mobil wäre ja in Kürze ausgelaufen, wenn er nicht mittlerweile auf andere Art und Weise verlängert wird. Und America Mobil hat darauf gedrängt, endlich einen Return zu bekommen. So gesehen wäre die Takeover-Fantasie der Telekom Austria durch diese Aktivität ins Spiel gekommen, und die Abspaltung der Towers war aufgrund der Marktsituation, weil es rundherum etliche Tower Companies plötzlich gegeben hat, eine attraktive Ausweiche, wo sich die ÖBAG in Wirklichkeit nur mehr nicht mehr wehren konnte, sage ich einmal. Das zweite, das Thema OMV mit Adnok, das ist noch nicht geklärt, welche Rolle die ÖBAG da wirklich spielt, weil es geht ja darum, vorerst einmal den Einfluss in Österreich zu behalten. Und bei solchen großen Gegnern wie Adnok halte ich diese Rolle natürlich für hehr und edel. Aber wie man das lösen kann, ich glaube, da ist die Funktion und die Verantwortung eher beim Herrn Stern als bei der ÖBAG, der das auch ökonomisch begründen muss, warum was besser ist, wo zu belassen. Mit Stichwort Borealis und Co. Und das AT&S-Mirakel, ich glaube nicht, dass es, ganz ehrlich, das ist jetzt eine persönliche Überzeugung, dass eine AT&S mit mehrheitlich Staatsbesitz international diese Auftritte oder diese Kunden bekommen wird, die sie jetzt haben. Mhm. Das muss man ins Kalkül beziehen und daher wird die ÖBAG-Beteiligung bei der AT&S eine rein defensive Hilfestellung sein müssen, die ich derzeit nicht sehe, weil ich glaube…
Weil sie es auch nicht brauchen
eigentlich. Weil sie es nicht brauchen.
Und hoffentlich nicht brauchen,
sagen wir so. Glaube ich nicht. Yes. Ich glaube, die ÖBAG wäre besser, und damit schließe ich ab, sich auf die kleineren Werte oder die noch nicht börsennotierten Werte zu konzentrieren. Die ÖBAG hat 1,3 Milliarden Kriegskasse zu investieren und das schon seit Jahren mit dem Auftrag, es in österreichische Unternehmen zu investieren, die ein Geschäftsmodell haben, das tragfähig ist. Okay, da gibt's jetzt da nicht nur eine, sondern da gibt's hunderte, die halt noch nicht an der Börse sind, aber diese Gelder liegen nach wie vor da und werden möglicherweise bei der Bundesfinanzierungsagentur gut verzinst. Das Potenzial könnte man locker heben und ohne Risiko. Das wäre mein Wunsch.
Sind wir eh knapp an der politischen Facette dran, die politische Performance. Ich habe da meine Meinung, glaube ich, das ganze Jahr lang kundgetan, habe dann auch noch was dazu zu sagen. Aber Gunther, wie siehst du das? Ich weiß, es ist immer schwierig, natürlich. Aber wie siehst du da die Rolle der Politik und der Support für den Kapitalmarkt?
Also Schulnote wird hier, glaube ich, auch eher schwierig. Es gibt sehr viele unterschiedliche Themen, die man bewerten muss. Aber ich glaube, bei Wägung aller Faktoren kommt man da sicher über eine 4 oder so nicht hinaus. Wir sehen weiterhin keine Fortschritte bei der Diskussion über eine Aktienrente oder keine seriöse Diskussion. Und gerade dieses Konzept könnte man mit einer steuerlichen Entlastung verbinden, ja, für natürlich Aktien, aber vielleicht auch allgemein für Kapitalmarktprodukte. Und wir finden hier zum Beispiel, das wäre eine gute Möglichkeit, sozusagen die Wiedereinführung der Behaltefrist vielleicht damit zu verbinden. Das ist natürlich die Diskussion Aktienrente für den Privatanleger. Gleichzeitig sehe ich aber auch das Thema, wir haben es mittlerweile selbst in Deutschland so weit gebracht, dass der Staat einen eigenen Beitrag zur Rente absichern will durch Kapitalmarktinvestitionen. Natürlich global, aber ein gewisser Teil wird sicher auch auf Deutschland entfallen. So eine Diskussion halte ich bei uns nicht für möglich im aktuellen politischen Umfeld. Und da muss man sich dann schon fragen, was im heimischen Kapitalmarktverstand passiert, wenn uns auch die Deutschen hier vorbeiziehen, die, glaube ich, jetzt auch nicht gerade,
ein Deutscher, ja, genau.
Jetzt auch nicht gerade, ich würde sagen, die große Aktienaffinität haben. Und dass das anscheinend selbst in so einer Regierungskonstellation wie in Deutschland möglich ist. Mhm. Und bei uns haben wir null Fortschritte in diesem Bereich. Also das stimmt mich jetzt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht schon eher skeptisch.
Ich schließe jetzt mal an mit für mich dem Sage des Jahres aus meinem Podcast Schaffen vom Robert Ottl in seiner Funktion, nicht als noch CFO der Voestalpine, sondern als Präsident des Aktienforums.
Und da, spiel da ich mal hatten ein. Wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument, mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument abgeschafft worden. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne,
das Vorsorgekonto.
Das Vorsorgekonto, ne? Wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, brauche ich ein zweites Konto und zuerst muss ich mal eine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1.000, 2.000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann muss, das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich, also ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt, also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, hat er gesagt, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, was ist denn das für ein Schass? Danke, Robert, für den Sager nochmal rückwirkend. Ja, ich habe das dann probiert, in den Titel zu schreiben, aber da geschrieben hat es das Wort Schass dann komisch ausgeschaut. Aber gesprochen hört es sich gut an, und ich muss auch mich anschließen, beim Gunther bin sogar noch negativer als die 4, deutliches 4 minus. Ja. Der Magnus Brunner, der bemüht sich, aber er macht halt andere Sachen, als er sagt, meiner Meinung nach. Und der Punkt ist, mit diesem Schass, quasi mit dem Vorsorgekonto, die glauben wirklich, dass alles, was ein Jahr noch drunter ist oder was ist Spekulation. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht Spekulation. Das war ein gutes Modell. Wir haben gesehen, wie viel Cash über die Dividenden reinkommt in unserem Dividendenzahlerland. Und wenn wir nur ein bisschen mehr Aktionäre haben, hat er viel mehr Steueraufkommen. Also und ich glaube, er spürt es halt nicht, weil er kein Aktionär ist, so gerne ich ihn noch habe. Aber er spürt einfach den Aktienmarkt.
Also ich glaube, dass man der Politik Intelligenz nicht absprechen darf. Das sind durchaus
das hat mit Intelligenz nichts zu tun, er ist halt kein Aktionär.
Es ist, es ist eine gewisse Orientierung, wo man am besten seinen Weg geht. Und diese Orientierung wird halt nicht mehr in Richtung einer ökonomischen Absicherung oder der Zukunft gesehen oder der Pensionen gesehen. Demografie und Ähnliches wird hier natürlich akzeptiert, aber beiseite gewischt, weil eben die Kurzfristpolitik den Erhalt der Situation eher in den Vordergrund stellt. Und das geht sich für die nächsten 10 Jahre locker noch aus, und daher braucht man nicht viel tun, weil sonst riskieren wir, dass uns irgendein anderer Populist wegwählt, der sagt, es geht jetzt um Entnahme von Steuergeldern, das wir plötzlich nicht mehr für Panzer oder Ähnliches hätten. Und genau diese Argumentation fürchtet man, und das halte ich für grundsätzlich für ein hohes Risiko, weil man sich ja mit der Übergabe der Verantwortlichkeiten in den Staat zu lenken und die Zukunft mitzubestimmen an die Politik natürlich auch eine Art der Leistungsversprechen an Dritte übergeben hat, die derzeit nicht kommen. Und dieses Leistungsversprechen, sich nämlich die Pensionen abgesichert zu sehen, muss man einmal real betrachten, wie die Pensionen sich real verhalten im Verhältnis zu den Einzahlungen und den Leistungen, die man tätigt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin grundfrustriert, was ich mein Leben lang bisher alles einbezahlt habe und im Gegensatz herausbekommen werde, hoffentlich irgendwann einmal, wenn ich in Pension gehen werde, ihn dazu. Das ist irre. Also das kannst du mit einem Kapitalmarktverständnis nicht mehr verbinden, weil das wird so die Negativperformance des Jahrtausends.
Ja, ich möchte einen kurzen Exkurs
Entschuldigung,
machen.
Entschuldigung, nur, dass ich das abschließe. Ja. Das zu ändern und dieses Risiko auch vom Staat zu nehmen, der ja eigentlich einen erhöhten Aufwand bei der Gesundheit und bei der Altenversorgung, Pflege, whatever, wie die Schlagworte alle heißen, vor sich sieht, das es sogar noch in den Wahlkampf einbringt, aber das nicht zu lösen über Kapitalmarktrelationen, die sich von selbst tragen, das ist ja das Paradoxe, das kommt ja aus den privaten Geldern heraus, das halte ich für fahrlässig.
Jetzt möchte ich jetzt kurz Exkurs machen, das Schlag mich tot Wort Spekulanten-Spekulation. Jetzt aus Kapitalmarktsicht. Wie lange würdet ihr so einen Zeitraum sehen, dass man von Spekulation sprechen kann? Ich weiß, da gibt es sicher verschiedene Dinge. Ich würde sagen, ein Jahr ist eine Ewigkeit, keine Spekulation.
Das ist keine Spekulation. Das ist natürlich ein Zeitraum, in dem die Banken, die als Kontoführer immer wieder vorgeschoben werden, ihre Grenzen haben von innerhalb eines Bilanzjahres. Das ist natürlich einfacher, aber Spekulation, glaube ich, im schlechten Charakter getragen, nämlich Zocken, Anführungszeichen. Würde ich mit einer Woche bezeichnen.
Ja, ich auch maximal. Ja. Ich hätte sogar in Richtung Overnight getippt, aber da bin ich vielleicht zu knapp dran. Auch Gunther, was meinst du?
Ja, also so eine Art wirklich Daytrading, da sind schon natürlich spekulative Züge mit dabei. Ja. Ob es jetzt eine Woche ist oder ein Monat, aber alles, was deutlich drüber hinausgeht, auch schon 3 Monate, ist sicher keine Spekulation mehr. Man sieht das ja auch aus der Analystenbrille. Ja, der Kapitalmarkt schafft es dann manchmal in einer Frist von, sagen wir mal, 3 Monaten, eine Neubewertung einer Aktie vorzunehmen. Es braucht eine gewisse Zeit, vielleicht auch in einem Monat, aber auf Basis von fundamentalen Trends. Das passiert am Kapitalmarkt. Und natürlich alles, was Daytrading oder eine Woche ist, ja, aber ich könnte mir auch eine Grenze vorstellen mit Quartal oder sozusagen, ja, 3 Monate, und alles, was drunter ist, kann man noch als spekulativ einordnen. Alles, was drüber hinausgeht, ist keine Spekulation.
Genau. Deswegen würden wir das Jahr wieder nehmen, so wie es mal war.
Ja. Genau. Aber es ist ja absurd. Das Thema Spekulation entstammt ja spekulare, lateinisch, vorhersehen, voraussehen. Und das trifft ja den Kern unseres Geschäftsmodells, nämlich sich Gedanken zu machen, die man in eine Transaktion dann mündet, und die danach später vom Rest oder von mehreren anderen auch so gesehen werden, die dann ähnliche Transaktionsmodelle machen und dann den Kurs mittlerweile dadurch beeinflussen. Also auch wenn Markovic sagt oder ähnliche sagen oder Scholes, das ist nicht beeinflusst. Je mehr man kauft, umso höher steigt der Kurs. Und genau das ist ja in Wirklichkeit der Kern unseres Geschäfts, sich intensiver die Zeit zu nehmen oder den Gedankengang zu entwickeln, warum ist das gut oder das schlecht und dann darauf zu agieren. Das hat ja mit Insight oder komischerweise anderen Modellen nichts zu tun. Und das zu nutzen, um daraus dann einen Mehrwert zu erzeugen, das ist die Basis der Börse. Mhm. Und die mit Spekulation einfach so wegzuwischen oder mit Zocken irgendwie abzudenken, das halte ich für grundsätzlich die falsche Richtung.
Genau. Und vor allem, ja. Ich argumentiere auch immer über die Schiene zu sagen, mittelfristig, ja, verarbeitet der Kapitalmarkt die fundamentalen Daten. Genau. Er ist damit ein Bereitsteller von wichtigen öffentlichen Informationen.
So ist es,
ja. Ja. Und ja. Insofern sollte man das vielleicht auch in dem Sinne begünstigen und damit natürlich mit einer gewissen Frist versehen, Behaltefrist. Aber ja, er erfüllt wichtige Aufgaben der Markt, diese Informationsverarbeitung.
Mhm. Genau. Genau. Und Spekulationen und Optionen sind ja zusätzlich noch dem Glücksspielcharakter zugemessen und steuerbegünstigt.
Also genau, und auch die ökosoziale Steuerreform mit dem Tausch. Jetzt befürchte ich ja, dass der Tausch in die Kryptos auch wieder verschlechtert wird, anstatt dass die Aktien verbessert werden. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Und in der Finanzbildungsstrategie ist ja auch so, gut, dass es die gibt, aber Aktien und schon gar nicht österreichische Aktien spielen da irgendein Thema. Das kommt nicht vor einfach.
Trading, Frontrunning etc.
Man will es politisch nicht.
Ins Strafrecht, ins Zivilrecht und nicht in die Pauschalbesteuerung.
Weil du das Wort Intelligenz, ich möchte es mit Ideologie umschreiben, man will es einfach nicht. Und ich spüre das so stark, dass man das Thema flach halten will?
Das hat mit den Banken zu tun. Also es ist für einen Staat wie Österreich immer schon besser gewesen. Du gehst zu deiner Hausbank, zur Reika oder so. Entschuldigung.
Ja, aber das ist ja immer gut, wenn man zur Reika geht. Ne?
Und holst du den Kredit, als dass du als Unternehmen an die Börse gehst. Wenn du an die Börse gehst, dann ist immer der Schritt ins Internationale damit verbunden gewesen, weil dort brauchst du noch viel, viel mehr Geld und das kann die heimische Bankenlandschaft oft nicht so gern oder ja. Aber das Thema, das wir vorher besprochen haben, Lansing und Co., AT&S maybe, das deutet schon darauf hin, dass dieses Modell seine Grenzen hat.
Ja, definitiv. Gut, also ich wünsche mir auf jeden Fall ganz viel mehr Privatanlegerbeteiligung wieder. Es war die Generation, wie wir da jetzt sitzen, die quasi den Aktienmarkt auch groß gemacht hat. Die sind raus jetzt mit der Käst nach und nach und mit 10 Jahren kommen die auch nicht mehr wieder. Ja. Die Generation, der hat man die Lehman-Erholung gestohlen mit der Einführung der Käst und das hat sich auch nie wieder erholt dann. Wie auch immer, neues Thema, nicht mehr Politik bitte als Antwort.
Darf ich vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Ansparkonto oder dieses
Schaß.
Entschuldigung, sagen, es gäbe wirklich sehr viele andere Modelle, die viel einfacher wären, die einen Fondscharakter haben, der halt dann nicht von den einzelnen Banken oder KRGs gemanagt werden soll, sondern möglicherweise sogar von der Wiener Börse. Denen habe ich vor 3 Jahren ungefähr diesen Vorschlag bereits gemacht, darüber nachzudenken. Wir waren ganz
Was die Wiener Börse soll managen,
nein, oder? Ja, warum nicht? Die Wiener Börse wäre dann die einzige in der Lage, ein Produkt zu managen, das alle anderen vom Investmentfondsgesetz her nicht machen dürften. Denke zum Beispiel an eine WBI-Kopie.
Haben wir eh mal gesprochen.
Ja, genau.
Da habe ich dir mal ein Angebot gemacht, aber wir haben es nicht geschafft.
Alle anderen müssten aufgrund des Investmentfondsgesetzes so viele Grenzen etc. einführen, dass es einfach komplex wäre. Und das einer relativ sozialen Einheit wie der Wiener Börse etc. zuzumuten, traue ich mir auch zu, dass die Kosten in dem Zusammenhang begrenzt sind, sodass eigentlich das überwiegende Performancepotenzial erhalten bleibt. Nicht so wie bei den alten Zukunftsversorgermodellen, wo immer wieder eingegriffen wurde, wo man auch keine Garantie braucht, weil in sich, intrinsik, hast du nach einer relativ kurzen überschaubaren Zeit schon so viel Kapital angesammelt, Performance angesammelt, allein durch die Dividenden, dass du diesbezüglich einen Puffer hast. Also das könnte eine Börse groß machen und dann würden auch sämtliche Emissionen plötzlich wieder attraktiv sein, weil das würde ja de facto den garantierten Zeichnungsertrag darstellen. Und der Otto-Normalverbraucher hat das Gefühl, er tut was Gutes und bleibt in Österreich. Und dann fehlt mir nur mal die Pensionskassen irgendwie zu erinnern, dass ihre Milliarden in Wirklichkeit alle fast im Ausland angelegt sind, außer die Anleihen vielleicht. Und dass von den Aktien her
hat sogar die FMA in einer Fußnote erwähnt, ja, genau, dass es auffällig, ja, ist, dass am heimischen Aktienmarkt, ja, im internationalen Vergleich so gar nichts
anders. Was hat der Pensionist aus, ja, dem 10. Bezirk davon, dass seine Ersparnisse oder seine Pensionsreglern in Louis Vuitton-Aktien angelegt sind? Ja. Also sorry.
Genau.
Soll er selbst entscheiden.
Aber. Jetzt haben wir dich beide groß angeschaut mit der Wiener Börse. Irgendwie. Gunther lacht auch, ja, bitte. Ja, Blödsinn des Jahres. Nicht politisch, bitte. Der
Blödsinn des Jahres. Blödsinn des Jahres. Also, ich hatte ein bisschen gewundert, dass wir das Börse-Unwort 2023 Stagflation, ja, hatten. Ja. Weil ich muss sagen, erstens mal, das Stagflationsumfeld ist per se gar nicht negativ für den Kapitalmarkt. Mhm. Der Zins ist zurück. Es ist keine Katastrophenrezession. Die Unternehmen haben relativ gut sozusagen diese Situation schultern können. Ja, wir haben rezessionäre Tendenzen. Es ist aber kein Krisenszenario. Solide finanzierte Großunternehmen kommen gut durch. Und dass der eine oder andere Marktakteur natürlich durch so eine Situation nicht so gut durchkommt, ist Teil einer sinnvollen Marktbereinigung. Und wir diskutieren hier in Österreich natürlich auch ganz spezielle Themen, mhm, der Marktbereinigung. Wir haben uns auch über das Thema Signa unterhalten. Ja. Und natürlich gibt es hier dann auch wieder Chancen für solide, aufgestellte Akteure. Und in so einer Stagflationsrezession gibt es eine solide Planbarkeit für Kapitalmarktakteure. So ist das, und deswegen, ne, habe ich das als etwas komisch empfunden, auch wenn es die Schwarmintelligenz anscheinend ausgespuckt hat, dass es das Börse-Unwort des Jahres ist. Mhm. Und vor allem, wir haben uns natürlich schon im letzten Jahr mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, Stagflationsrezession, egal ob jetzt bisschen oder wenig Wirtschaftswachstum, hohe Inflation, ist für den Kapitalmarkt wirtschaftshistorisch kein so schlechtes Umfeld. Und das hat mich etwas gewundert, dass es zum Börseunwort geworden ist oder ist vielleicht ein bisschen an Blödsinn.
Ja, lass dich umarmen. Ich habe in der spontanen Reaktion genau das Gleiche. Ja. Sage, um Gottes Willen, weil ich stelle mir das vor auf ein Cover in einem Kiosk. Kein Mensch kauft das irgendwie, okay, Stagflation. Hä, nee. Ist doch wurscht eigentlich. Ja. Nein, also da werden mir, ja, andere Begriffe eingeführt. Hast du ganz kurz noch...
Der Blödsinn des Jahres, also der treibt, den trage ich ja irgendwie so als großes Fragezeichen schon seit Jahren in mir. Das ist das Thema, das jetzt Marinomed betrifft. Gesundheitspolitisch fragwürdig im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus etc. Ein Produkt wie dieses Coldamaris oder das Carrigilose-Produkt, das jetzt von Procter & Gamble schon seit über einem Jahr entdeckt und zur Serienreife in Amerika gebracht wird, das dazu führen wird, dass die das geschenkt bekommen, so sträflich wegzulassen. Ich gebe zu, ich bin User von dem Zeug, mhm, und es macht mich nicht krank. Mittlerweile ist etabliert, dass es dich sogar teilweise gesund macht. Es hat therapeutisch heilende Funktion, ist antiallergisch und stellt irgendwie so das Dream-Therapie-Medikament oder Produkt für Kindergärten und Coda. Dass das an der österreichischen Gesundheitspolitik so komplett vorbeigegangen ist, wo es nur wichtig ist, wer wo was an den Masken oder komischen Dingen verdienen
kann, genau.
Ja. Das halte ich für kompletten, ich sag's einmal pauschal, Blödsinn, den Rest, den
Träumen. Ja, das hat mich vor allem bei diesem Produkt auch sehr enttäuscht in der Pandemie und geht dann weiter, nicht, ja, nur Marinomed, auch Valneva und deren Produkte. Da hätte man auch ein bisschen mehr tun können, um auch ein bisschen eine nationale Schiene reinzubringen.
Aber das ist jetzt nicht auf die Company betroffen. Das, ja, ist so, bei der Company ist es so, wie es ist. Kann man nicht drüber reden. Auch das ist eine Riesenenttäuschung, dass es eigentlich an der Börse nicht so gesehen wird, sondern pauschal.
Ja.
Aber dass hier die Gesundheitspolitik dermaßen versagt hat, das hat mich wirklich überrascht.
Ja, ich werde meinen Wiener Börse-Plausch ab dem Jänner in Wiener Börse-Party umbenennen, werde nicht mehr raunzen, werde schauen, dass ich da so ein Kopfgebilde schaffe für gute Stimmung, ja, und so weiter. Was muss eurer Meinung nach passieren, dass das Wort Party auch eine gewisse Berechtigung hat im Jahr 2024 und nicht nur ein Marketing-Gag vom Podcaster ist?
Naja, von der Gesamtmarktperspektive wird es natürlich wichtig, dass das Thema Osteuropa oder vor allem Zentral- und Südosteuropa wieder positiv und positiver gesehen wird. Wir sehen natürlich einige Entwicklungen, wir haben das vor kurzem auch sehr klar thematisiert. Ja. Die Banken verdienen in Osteuropa derzeit so gut wie 2006, 2007, in der Zeit, wo wir alle wissen, es war eine Osteuropa-Bonanza. Ja. Im Außenhandel haben wir mit Zentral-Südosteuropa auch wieder die gleichen Werte erreicht, ja, im Außenhandelsanteil wie damals. Ja. Und irgendwie wird das Thema Osteuropa im internationalen Kontext immer noch eher vorsichtig gesehen. Heißt natürlich auch, auf jeden Fall sollte man vielleicht den Kapitalmarkt auch wieder etwas stärker international und vielleicht auch mit den richtigen Themen vermarkten, mit dem richtigen Content. Aber ich glaube, das ist dir natürlich auch immer wichtig, Christian.
Ja.
Und zweitens natürlich, wir werden sehr stark auch vom Appetit der Auslandsinvestoren abhängen. Also ob jetzt Märkte wie Wien, die eigentlich Small Mid-Cap sind, ja, von den internationalen Investoren auch wieder stärker gekauft werden. Hier finde ich es sehr spannend, dass viele US-Investoren derzeit sehr konstruktiv eigentlich auf Europa schauen. Natürlich aus Bewertungssicht macht das absolut Sinn. Und da würde ich auch eine gewisse Chance sehen, dass der amerikanische Investor, wenn er vielleicht auch Small-Mid-Cap-Exposure hat, sich auch den ATX wieder anschaut. Und ja, spannend, dass die Amerikaner eigentlich relativ konstruktiv auf Europa schauen derzeit, während wir natürlich eigentlich sehr stark auf die Tech Werte in den USA schauen. Und da werde ich ein bisschen eine Chance sehen. Und wenn hier Rückenwind kommt, Christian, dann könnte es vielleicht ja eine Börseparty werden. Und wenn die Politik liefert, wir haben, glaube ich, vorher viel diskutiert, wenn wir vielleicht aus diesem 4 minus oder was immer vergeben haben, vielleicht einmal eine 2 bekommen würden, es dann wäre das so positiv. Leicht, ja. Aber wir dürfen dann auch keine Partygäste sehen, die vielleicht die Party verderben. Und hier habe ich, glaube ich, die ein oder andere Sorge, wir laufen auf ein Wahljahr zu, wir werden wahrscheinlich einen sehr populistischen Wahlkampf in Österreich sehen und wenn hier ein Thema daherkommt, das nicht unbedingt kapitalmarktfreundlich ist, sei es eine Sonderbesteuerung von egal welchen Wirtschaftsakteuren, sei es vielleicht auch eine Bankensteuer, die vielleicht ja überproportional ausfällt. Wir kennen natürlich die Financial Exposures am ATX, also da müssten wir, glaube ich, schauen, dass nichts daherkommt, was die Party vielleicht ja dann zu Ende bringt.
Ja. Ja. Super.
Genau.
Nehme ich alles und nehme ich alles an. Ja, ich persönlich hoffe, dass die ETF-Buyers, nachdem sich hier die Bedrohungspotenziale einigermaßen halbwegs normalisiert haben, aufhört, weil jeder hat versucht, ganz knapp an der Tür zu tanzen und dann mit Strukturen die Liquidität vorgeben.
Da muss relativ ich dich kurz unterbrechen. Ich glaube, du hast es gesagt im deutschen Börsenradio, knapp an der Tür tanzen und die haben das danach in 5 andere Podcasts übernommen. Und das hat ihnen einen Tag
davon ja gut, weil ich
dann dass du jederzeit abhauen kannst, ne?
Ja, genau, du kannst jederzeit abhauen. Aber wenn 100 vor der Tür stehen, die abhauen wollen, hast du noch immer keinen durch die Tür gebracht, wenn's wirklich losgeht. Und das ist das große ETF-Mirakel, dass jeder glaubt, das ist liquide. Das ist es eigentlich nur dann, wenn du der Erste bist, der durchmarschiert. Wenn alle anderen durch wollen, dann wird es je nach Größenordnung verstopft. Und das ist verständlich, dass wenn man irgendwie so sich nicht auskennt im geopolitischen Umfeld, in der ökonomischen, politischen Ausrichtung oder mit dem ein oder anderen Bedrohungspotenzial, das digital ausgelegt ist, ist klar, dass du da den Zug in Richtung eines sehr schnell exekutierbaren Allocation-Modells gehst. Dieser Zug, der sollte sich 2024 aber normalisieren. Das ist auch statistisch unterlegt. Die Performance von Small Caps ist in und kurz vor Rezessionen sehr schlecht, immer schon gewesen, so schlecht wie jetzt noch nie. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Danach, wenn sich die rezessiven Tendenzen allerdings mildern und oder in konjunkturpositive Momente drehen, dann performen die Auto wie verrückt. Das ist historisch bedingt so. Und die Studie ist von William Blair noch, falls irgendein Fakt. Aber die innerhalb der Small Caps liegenden Sektoren, die dann outperformen, ist überraschenderweise Growth. Mhm. Und also ich erwarte mir nicht, dass Österreich jetzt als Small Cap Growth Market performen wird, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in Ergänzung zum Vorhergesagten, weil das ist genau der Treffer, eine Interessenslage bekommen, die sich mehr an der Chance als am Risiko orientiert und dann wird outperformen.
Mhm. Ich spiele das noch kurz was ein. Eine Germany Stock Party werde ich im nächsten Jahr auch ein bisschen in meinen Schaffensbereich reinbringen, dass mal ein Jingle dazu auch. In Deutschland ist auch das Small Cap Geschehen in fast allen Podcasts als große Chance für 2024.
Bei MDAX ist fast 30% im
Kontakt. Genau. Ja, wir sagen, wir werden in Deutschland und Österreich wird immer mehr zu Italien, nur ohne Sonne und Mittelmeer halt. Ja, dann schauen wir mal da. Liebe Freunde, danke, dass ihr hergekommen seid. Ich spiele jetzt mal den Abspann, der, glaube ich, da liegt. Und jetzt spielt der Abspann die letzte Folge 30x30 Finanzwissen pur ist dann. Die Regel 30 Folgen, 30 Minuten wurden in der letzten Folge gebrochen, weil es ist knapp eine Stunde geworden, aber das war so der Plan, so im Kaffeehaus Plausch, glaube ich. Durchaus intensiv in den Facetten, aber proaktiv, und danke, lieber Gunther, dass du da warst. Danke, lieber Wolfgang, dass du da warst. Liebe Grüße an die Julia Kistner, du bist das nächste Mal dabei auf jeden Fall. Und Happy New Year und auf ein gutes 2024. Danke und tschüss.
Juhu. Dankeschön.
So, und jetzt noch die Info nach dem Abspann, so ein bisschen ein Easter Egg zu Silvester. Manfred Artmeier von RAQuest, die haben sich auf Quellensteuerrückforderungen spezialisiert, hat mir das noch geschickt, mit dem Titel To Felix Austria, und da ist abschließend nochmal was Positives. Und er gratuliert dem Magnus Brunner zur Nummer 1, weil nämlich Österreich Investoren die beste Quellensteuerrückforderungslösung anbietet, und das ist letztendlich dann auch nochmal ein bisschen einen Applaus wert zum Jahresende, in einem Jahr, in dem der Markt eben gut gegangen ist, aber die Privatanlegerbeteiligung nicht so perfekt war und letztendlich auch die Käst schuldig geblieben ist. Das ist mein Schlusswort. Nächstes Jahr werde ich nicht so viel jammern. Es wird die Wiener Börseparty 2024 ausgeschrieben. Vielleicht wird sie auch geliefert. Alles, alles Gute. Tschüss und Baba in dieser Schlussfolge von 30x30 Finanzwissen pur.